Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihrer Schneckentheorie. In fast keiner Besprechung fehlt dieser Satz: Es gibt Menschen, die sind ihr Haus, und es gibt Menschen, die wohnen nur darin. Ist das für dich auch die zentrale Aussage dieses Romans? Geht es letztlich um Heimat und Behausung?
Es ist insofern zentral, als dass Rita eine der zentralen Figuren in diesem Haus und in diesem Buch ist und dass wiederum so das zentrale Denken und Handeln von Rita bestimmt, dass sie eben Bewohner in eben zwei unterschiedliche Arten einteilt, die Schnecken mit Schneckenhäusern, die ihr Haus quasi körperlich mit ihrem Haus verbunden sind, und die Nacktschnecken, die vielleicht einfach nur ein Zuhause haben.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir müssen hier leider aufhören. Ich habe genau auf die Uhr geguckt, sonst wird das Mikro abgeschaltet. Ich kann Ihnen das Buch sehr empfehlen. Es ist nicht leicht zusammenzufassen, aber es ist unglaublich reich. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr warm. In sehr vielen liebevollen Szenen werden diese Menschen, die nicht ganz realistisch sind und über seltsame Eigenschaften verfügen, hier erzählt. Es ist auch sehr witzig. Es ist zu haben hinter der Wand am Büchertisch, und wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie die gerne stellen. Wir gehen jetzt quasi auf die andere Seite und machen hier Platz. Und ich habe mich gefreut, dass Sie hier waren und zugehört haben. Und danke auch, wie immer, hier dem Forum, dass wir hier sein durften.
Ja, herzlich willkommen hier im Forum der unabhängigen Verlage. Mein Name ist Viktor Kalinke, ich vertrete den Leipziger Literaturverlag, und für uns ist das auf dieser Leseinsel eine Premiere, über die wir uns sehr freuen. Wir wollen einen Erfolgsautor aus Frankreich vorstellen, der in Deutschland so gut wie unbekannt ist und den der Übersetzer Jürgen Strasser aus Kiel entdeckt hat. Jürgen Strasser hat an der Sorbonne studiert, hat eine Ausbildung auch an der Diplomatischen Akademie in Wien genossen, war viele Jahre im Zukunftsfonds in Österreich beschäftigt und ist in unserem Verlag unter anderem auch mit Übersetzungen zum Beispiel von Jean-Paul Maulpois bereits in Erscheinung getreten. Bevor wir aus dem Buch oder Jürgen Strasser aus dem Buch lesen wird, wollte ich dich fragen, wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
Ja, zunächst mal schönen guten Tag und danke, dass Sie hierher gekommen sind. Maurice Genevoix ist in Frankreich ein ziemlich bekannter Autor. Ich komme ursprünglich aus Wien. Es haben mich dann des Meeres und der Liebe Wellen nach Kiel verschlagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Also ich komme ursprünglich aus Wien, war auch dort schon als Übersetzer aktiv und war in stetem Kontakt mit der französischen Botschaft. Und die hatten vor einigen Jahren mal den Wunsch, endlich mal ein großes Werk von Maurice Genevoix zu übersetzen. Er ist jemand, der in Frankreich sehr bekannt ist, wegen zweierlei Arten von Werken, die er hat. Zum einen sind es seine Kriegstagebücher aus dem Ersten Weltkrieg, wo er in mehreren Bänden in einem monumentalen, in einer monumentalen Ausgabe seine Erlebnisse aus der Front des Ersten Weltkriegs verarbeitet. Und das Zweite, wofür er mehr bekannt ist in Frankreich, sind seine Naturschilderungen vom schönen, angenehmen, friedlichen Leben auf dem Lande. Das war nämlich sein zweiter Topos, den er literarisch bearbeitet hat. Er ist in Frankreich so bekannt, dass nahezu jedes Schulkind irgendwann mal ein Gedicht oder einen Text von ihm gelesen hat, wenngleich es eher die friedlichen Passagen sind, die dort in den Vordergrund kommen. Frankreichs Wunsch wäre es also gewesen, dieses Monumentalwerk aus dem Ersten Weltkrieg zu übersetzen und in den deutschen Sprachraum zu bringen. Das allerdings hätte sowohl die zeitlichen Vorgaben als auch das mangelnde Budget unmöglich gemacht. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, es gibt eine Synthese des ganzen Kriegswerkes von Maurice Genevoix, das er als alter Mann nochmal geschrieben hat. Das ist eben dieses kleine Buch. In diesem Buch beschreibt er als alter Mann noch einmal die Erlebnisse, die er als junger Mann erlebt hat. Und das ist sozusagen ein innerer Monolog, den er mit seinem eigenen Gegenüber von vor 60 Jahren führt. Und es ist eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Er selbst ist in der Front von Verdun dreimal nur ganz, ganz knapp dem Tod entgangen, ist beim dritten Mal auch schwer verletzt worden und hat dennoch überlebt. Und das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum er sich im Alter nochmal die Frage stellt, warum habe ausgerechnet ich überlebt. Und er kommt dann ja auch zum Schluss und sagt, das hat sich wirklich ausgezahlt zu überleben. Also das Leben war ja schön. Und es, auch wenn das ein sehr düsterer Titel ist, Nahaufnahme des Todes, es ist eigentlich eine Hymne an die Schönheit des Lebens, die er darin verpackt. Mhm.
Ja, es gibt eine Parallele zur deutschen Literatur, die immer wieder im Zusammenhang mit Genevoix erwähnt wird, nämlich Ernst Jünger, der im Ersten Weltkrieg am selben Frontabschnitt lag, im Schlamm lag, nur auf der anderen Seite eben. Und es gibt noch eine andere seltsam anmutende Koinzidenz. Die beiden wurden auch am selben Tag das erste Mal zumindest schwer verwundet. Am 25. April 1915 war das. Und wurden dann sozusagen hinter die Linien zurückgezogen. Kannst du zu dieser Parallele zu Jünger noch etwas sagen?
Ja, das ist in der Tat eine der erstaunlichen Parallelen, die es oft in der Kulturgeschichte gibt. Die beiden Männer sind tatsächlich miteinander verbunden. Sie waren beide im selben Fronteinsatz im Einsatz, sind wie gesagt am selben Tag schwer verwundet worden. Sie sind ursprünglich auch beide als ganz begeisterte Kriegsfanatiker, kann man beinahe sagen, in den Krieg gezogen. Genevoix auf der Seite der Franzosen, Ernst Jünger auf der Seite der Deutschen. Beide haben ein monumentales Kriegstagebuch geführt. Bei Jünger ist das in Stahlgewittern, bei Genevoix heißt das auf Französisch Ceux de 14, also die von 14, die vom Jahrgang 1914. Darin arbeiten sie detailgenau die Erlebnisse aus der Front auf. Und das Dritte, was sehr erstaunlich ist, die beiden sind einander nie begegnet. Es war sogar einmal geplant, dass die beiden sich treffen sollten. Man hatte vor, die zur großen Feier von der Erinnerung an Verdun 1984 ihn nach Verdun einzuladen. Das ging dann nicht mehr, weil Genevoix 1980 verstorben ist. Und es gab vorher schon mal eine Gelegenheit, wo die beiden sich bei einer Zeremonie hätten treffen sollen, dann wurde Genevoix krank und es wurde nichts draus. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass die beiden sich je getroffen hätten.
Ja, Chenevoix hat im Krieg 3 Verwundungen, in denen er nach eigener Aussage die Grenze zum Tod schon etwas überschritten hat, wie durch ein Wunder wieder zurückgelegt, dieses kleine Stückchen Wegstrecke, sodass man sagen konnte, er hatte Todesnähe-Erlebnisse oder wie du es genannt hast, eine Nahaufnahme des Todes wahrgenommen, wie diese Wunder geschehen sind. Das können wir jetzt vielleicht schon in einer kleinen Kostprobe hören.
Ja, ich möchte Ihnen vielleicht eine Schlüsselstelle aus dem Roman vorlesen. Das ist der Knackpunkt. Ohne Brille lese ich gar nichts, da wird die Lesung kurz. Das ist der Knackpunkt, wo sich das Erleben des Autors nochmal ändert. Also wo man sieht, wie die Begeisterung sich in Nachdenklichkeit wandelt. Und das ist die erste kleine Stelle, die ich Ihnen vorlesen möchte. Wenn ich sie denn finde, das ist immer das Problem. Entschuldigen Sie, da hat sich irgendwas ver... Na, ist weg. Es ist... Tja, so ist es, wenn man wirklich was sucht. Ja, jetzt sind wir dran. Entschuldigen Sie. Da ist er jetzt also in der Front und Sie erkennen hier, wie die Begeisterung sich ändert. Wir waren mittendrin und zwar ganz. Wir rückten vor, eingesetzt als Einzelschützen. Ich konnte bis weit zu meiner Linken in der Ebene dünne Linien von blauen und roten Soldaten sehen. Die einen gegen den Boden gedrückt, die anderen schienen seitlich sehr schnell zu den noch unsichtbaren Deutschen zu gleiten. So kamen wir voran, in Sprüngen. Ein Wink meines rechten Arms erleichtert die Männer rings um mich. Wir laufen. Ich höre das Trappeln der Schritte, das Knacken der zertretenen Ähren, den großen Knall der Gewehre, die hinter uns schießen. Bei jedem Sprung suche ich mit den Augen die Böschung, die Bodenwelle, die uns, so gut es eben geht, schützen wird. Jetzt sind wir da, Seite an Seite hingelegt, das Gewehr schon bereit, an der Schulter angelegt. Meine Kappe mit ausgestrecktem Arm emporgehoben, gebe ich der anderen Gruppenhälfte ein Zeichen. Und sofort ist sie auf den Beinen, läuft los, erreicht uns, überholt uns, während rings um mich die Gewehre ihre Magazine leer speien. Dieser Schwung, dieser Elan, diese Perfektion des Manövers erfüllen mein Herz mit Bewunderung und folglich mit Enthusiasmus. Waren wir auf dem Übungsfeld? Ich dachte an den Hof unserer Kaserne in Bordeaux, 3 Jahre zuvor. An die lächerlichen Sturmangriffe,
die wir dort vollführten, an die Holzpatronen, die wir unter großem Gerassel der Verschlüsse in den Staub schossen. Aber diesmal, sagte ich mir, schlage ich mich. Jetzt ist es ernst. Das immer stärker werdende Getöse half mir bei dieser Bewusstwerdung. Die nahen Detonationen wurden ohrenbetäubend. Ein Maschinengewehr, nicht weit entfernt, dröhnte in wahnsinnigem Tempo. Wir sahen den blauen Rauch, die funkelnden Munitionsbänder, welche die Bedienenden weitergaben. In der Lichtung eines Weizenfeldes schossen einige Männer stehend, großartig, wohl überlegt auf Ziele, die unseren Augen verborgen blieben. Ich konnte den Rückstoß ihrer Waffe ausnehmen, die sie richtig gegen die Schulter angelegt hatten. Vor allem hörte ich die Kugeln. Manche sangen über unseren Köpfen, stießen ein leises, moduliertes Pfeifen aus, das sehr weit reichte, bis an die Grenze des wahrnehmbaren Gehörs. Andere surrten, andere miauten, wieder andere schienen in ihrem Flug neuen Schwung zu nehmen, als wären sie sogar noch auf der Luft gesprungen. Manchmal gab es welche hoch im Himmel und lauter noch als alle anderen, die dermaßen knallten, dass ich das Schnalzen einer riesigen Peitsche von einer unerhörten Brutalität dachte und das Gesicht der Männer, die ihre Köpfe in den Schultern einzogen, Furcht und Angst verriet. Aber selbst daran schien mir, dass ich mich gewöhnte. Vorwärts. Neuerlich dieses Laufgetrappel an meinen Seiten, dieses brüderliche, begeisternde Dasein, diese aus der Brust gekeuchten Atemstöße und plötzlich, ganz nahe bei mir, zu meiner Linken, das Gefühl einer Leere, einer unerträglichen Auflösung, die die Ordnung der Welt angreift. Noch bevor ich den Kopf gewendet habe, weiß ich, was ich gleich sehen werde. Nicht gerade diesen doppelten Ruck zweier Beine, die sich nach vorne werfen, diese Anspannung, dieses feierliche Loslösen, sondern diesen bereits reglos daliegenden, dieses zu Boden geschleuderte, tote Fleisch, diesen von nun an für immer unbeweglichen jungen Läufer, dessen leerer Platz mir weiterhin folgt, mich verfolgt. Dieser heisere, erstickte Schrei, der mir im Ohr geblieben ist, wer hat ihn ausgestoßen? War er es, dieser erste überholte Tote? Soeben habe ich einen weiteren wahrgenommen, einen dritten. Ich habe auch ganz deutlich, so dass kein Irrtum möglich war, den Aufprall der Kugeln gehört, die in die Körper eindrangen. Kurz, gedämpft, wie die von einer rasenden Faust verabreichte Messerklinge. Von nun an weiß ich, dass das Feuer tötet. Ich
möchtest du was sagen? Oder? Vielleicht nur eine Zwischenfrage an dieser Stelle als also in deine Rolle als Übersetzer. Wie ist es dir gelungen, mit diesem Text einen Umgang zu finden? Also Sie konnten an diesem Ausschnitt ja schon ein wenig ahnen, in welche Abgründe der auch führen kann, schon beim Zuhören. Und das Übersetzen ist ja noch eine deutlich intensivere Form des Lesens, wenn ich das mal ganz plakativ sagen Wie hast du das gemeistert, also mit diesem Text umzugehen?
Ja, also die Schilderungen aus den Schlachten, aus dem Kriegsgeschehen, die sind gehen einem wirklich unter die Haut. Das Buch wäre auch zutiefst traurig, wenn es nicht am Ende den Epilog gäbe, wo er alles nochmal ins Positive wandelt. Aus dem möchte ich Ihnen dann auch noch eine kurze Passage vorlesen. Was so spannend ist an dem Buch ist, er beschreibt den Wahnsinn des Krieges und geht aber dabei nie wirklich zum absoluten Ende. Also immer dann, wenn es ganz schlimm und ganz tragisch wird, kommt irgendein Bild in seine Erinnerung und er sieht dann den blauen Himmel oder eine schöne Szene aus der Natur und fühlt sich zurückversetzt in den Garten seiner Kindheit. Also es gibt immer irgendwelche Passagen, die das Ganze eben doch auflockern und nicht unerträglich machen zum Lesen. Kommen wir vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe Tatsachen berichtet, eine Erfahrung mitgeteilt. Es erscheint mir überflüssig, sie lange zu kommentieren. Deswegen habe ich schon im Vorhinein in wenigen Worten die Gefühle dargelegt, die mich zu diesen Seiten inspiriert haben. Was man von ihnen erwarten konnte und was nicht. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, alleine zu leben. Das Leben geht von Abschnitt zu Abschnitt und jeder Abschnitt ruft nach Gefährten. Wenn diejenigen meines Alters, noch bevor sie 30 waren, mit ihren Augen auf der Suche nach ihren Gefährten des Vorabends um sich blickten, bekamen sie kaum anderes als Tote zu sehen. Vielleicht habe ich mich auch ihretwegen Schritt für Schritt durch die Hoffnung unterstützt gefühlt, tröstlich zu werden. Schwere Verletzungen zu erleiden ist immer hart und manchmal grauenhaft. Doch zuallererst heißt es, um sein Leben zu kämpfen. Und das ist die Mühe wert. Versehrt zu bleiben, ist ebenfalls hart. Doch man passt sich an, arrangiert sich. Alle Gewohnheiten lassen sich annehmen. Bleibt noch der Tod. Auch er war unser schreckenserregender Gefährte. Doch auch an den Schrecken gewöhnt man sich. Solange er an den Seiten neben uns zuschlug, hatten wir uns in ihm getäuscht. Er war für uns wie ein dramatisches, aufwühlendes Schauspiel, auf das wir heftig reagierten, mit all der Kraft unseres lebenden Körpers. Es hätte nicht anders sein können. Wir stellten uns vor, wir stünden an der Stelle des erschossenen Mannes, als ob dies auch uns möglich gewesen wäre. Es ist aber unmöglich. Wir konnten nichts anderes, als es uns vorstellen. Kam jedoch der Tod, sich näher an uns zu drängen, die wir noch in vollem Umfang lebten, mit einer schrecklichen Finte uns anzutäuschen, war das schlimmer. Sobald ich am 24. September geglaubt hatte, tödlich getroffen worden zu sein, hatte ich sehr schwere Momente durchgemacht. Hätten sie noch länger angedauert, wäre es unerträglich gewesen. Weil nämlich der Tod mich diesmal gezwungen hatte, mich wirklich an Stelle zu sehen. Er täuschte mich. Als der Tod tatsächlich zuschlug, änderte sich alles. Das ist der riesige Unterschied dazwischen, einen schwer Verwundeten zu sehen und gesehen zu werden als Schwerverwundeter. Der Schwerverwundete sieht sich nicht selbst. Als am 25. April meine Tragbare durch Rue d'Anvoeuvre ging, waren Frauen, die an den Türschwellen ihrer Häuser standen, so wie sie mich sahen, ins Haus getreten und hatten den Kopf abgewandt. So hatten auch, und dabei spielte noch die Freundschaft mit, mein Kommandant und Le Labus reagiert. Sie waren der Lebende, der aufrecht stehende Mensch, dessen Mitleid sich eine falsche Vorstellung meiner Verzweiflung machte, lebendig und aufrecht stehend, wie er selbst es war. So geht es auch in einem Sterbezimmer, den Lebenden, die um einen Sterbenden weinen. Im Moment des letzten Überganges ist derjenige der Heiterste, der geht. Weil ich dies glaube, wollte ich ein solches Zeugnis abgeben. Weil ich den Übergang berührt habe, weiß ich, dass dieser höchste Moment aufgehört hat, erschreckend zu sein. Im Lichte dieser Gewissheit glaube ich, dass, wenn man schon dem Tod nicht fest ins Auge sehen kann, dies nur von der Weite aus gilt, wenn man ihn sich denkt, sich ein Bild von ihm macht und dieses Bild sich eines Wesens bemächtigt, dessen Lebenskraft ihre volle Unversehrtheit behalten hat. Zwischen der Zeit, als ich mich schlug, als ich noch untötbar war und meiner Rückkehr in ein wiedergegebenes Leben, von nun an wertvoller und schöner, hatte die Erinnerung, die ich von all den Toten bewahrte, sich geändert und wurde ihnen besser gerecht. Wenn ich mich sammle, kehren sie alle wieder. Diejenigen, von denen ich gesprochen habe, alle anderen. Heute Abend denke ich an drei von ihnen, die wir hinübergehen gesehen haben. Einer ist in Dasts Armen gegangen. Im Augenblick, als er fortging, ließ er seinen Kopf auf die Schulter meines Kameraden fallen. Er murmelte mit halblauter Stimme. Jede Silbe zog er in die Länge. Alala, langsame Walzer. Und er starb. Dast, Pariser wie er, er drückte zwei Tränen auf seinen Wangen. Der zweite, einer meiner Korporale, ist in einem kleinen Pionierbunker gestorben, inmitten von Werkzeugstielen. Ich hatte ihn am Rand des Minengangs 7 fallen sehen. Mit einem meiner Männer, Butrell, konnte ich ihn hinter einen Erdrutsch ziehen und ihn den Sanitätern anvertrauen. Eine Stunde danach habe ich ihn wiedergesehen, noch bei Bewusstsein, sehfähig, und er erkannte mich wieder. Dieser Junge war schön. Die Linien, die Züge seines Gesichts hatten eine Erhabenheit angenommen, die über ihre sterbliche Schönheit hinausging. Er ist mit offenen Augen hinübergegangen und hat uns die Erinnerung an dieses Gesicht hinterlassen, das für immer seinen Frieden gefunden hatte. Der dritte war dieser Hauptmann, wahnsinnig tapfer oder eher tollkühn, der theatralisch die erste Kugel begrüßt hatte, die ihn gestreift hatte. Er wurde in einer ruhigen Phase getötet, weil er am helllichten Tag aus einem Verbindungsgraben herausgetreten war, an einer bekannt gefährlichen Stelle. Er wollte, sagte er, sich selbst im Klaren sein. Eine einzige Kugel genügte, um ihn ganz tief hinabstürzen zu lassen, in den Schlamm. Seine Offiziere, seine Männer haben ihn...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.